Es sind die Stunden der Entscheidung. Leben wir künftig im Frieden oder im Krieg? Österreicher erklären Integration für gescheitert. Doch eine Ministerin weicht auf eins Konfrontation aus. Und warum kommt von Künstlern kaum Kritik am herrschenden Establishment? Hören Sie dazu Kevan Suvi-Siavash im Interview des Tages. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Es sind Stunden der Entscheidung, vielleicht zwischen Frieden und Krieg. Am heutigen Donnerstag beraten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte für den Krieg in der Ukraine. Keine 24 Stunden zuvor machte Russlands Präsident Wladimir Putin klar, Moskau sieht keinerlei Gemeinsamkeiten mehr mit dem Westen. Sind das jene Momente, von denen es später heißen wird, hier fielen die Würfel, bevor ein Kontinent zum Schlachtfeld wurde? Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. In Brüssel war es noch dunkel, als die Staats- und Regierungschefs der EU zu ihren ersten Gesprächen zusammentrafen. Zunächst getrennt nach Parteien. Erst die Sozialdemokraten, dann die Europäische Volkspartei, also unter anderem Union und ÖVP. Im Rat der Europäischen Union ging es später vor allem um eine Frage. Sollen die eingefrorenen russischen Auslandsgelder als Sicherheit für einen Kriegskredit an die Ukraine dienen? Und sollen die Risiken vergemeinschaftet werden, also von allen Mitgliedstaaten getragen? Vor Beginn der Sitzung machte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz die Pläne seiner Regierung deutlich.
Sie kennen meine Position. Ich möchte, dass wir die eingefrorenen russischen Vermögenswerte dafür nutzen. Ich sehe keine bessere Option als genau die.
Tatsächlich weist Merz die Mehrheit der Deutschen in dieser Frage hinter sich. Nach einer aktuellen Umfrage sind 47% für die Verwendung der russischen Gelder. 34% lehnen dies ab. Auch Österreichs Kanzler Christian Stocker trat in Brüssel vor die Kameras. Zur Frage der russischen Gelder äußerte er sich ausschweifend, aber gleichzeitig ausweichend. Klarer war Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán.
Weil ich keine Europäische Union im Krieg möchte. Geld zu geben bedeutet Krieg.
Bei mir im Studio ist auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Martin. Die EU-Kommission drängt seit Wochen auf die Verwendung der Gelder. Das sind mutmaßlich 200 Milliarden Euro. Die Mehrheit der EU-Staaten unterstützt die Ukraine. Warum ist das Thema dennoch so umstritten?
Ja, Nathalie, natürlich Politiker und ihre Verwaltungsjuristen, die argumentieren immer mit rechtlichen Fragen, aber das ist Ablenkung. Es geht im Kern um zwei entscheidende Fragen. Zum einen, diese Entscheidung, die russischen Gelder im Grunde zu enteignen, bedeutet das Ende der Finanzglobalisierung und damit das Ende eines Heiligtums des Finanzkapitalismus. Denn das ist klar, wenn Gelder nicht mehr sicher sind, wenn andere Staaten nicht davon ausgehen können, dass sie ihre Gelder wiederbekommen, dann wird kein Chinese, kein Inder, kein Brasilianer mehr sein Geld in Europa anlegen, in der EU. Und das bedeutet den Zusammenbruch des EU-europäischen Finanzplatzes. Das bedeutet eventuell den Zusammenbruch, zumindest eine massive Schwächung des Euro. Das ist den Leuten anscheinend egal. Also jedenfalls Friedrich Merz und Ursula von der Leyen und diejenigen, die ihnen da folgen. Das andere ist, du hast es ja angedeutet in deiner Anmoderation, der Ton in Moskau verschärft sich massiv. Wir erleben eigentlich im Zeitraffer einen Quantensprung. Das ist jetzt noch keine Kriegssituation, aber das ist schon fast die Unausweichlichkeit des Krieges, mit der gesprochen wird. Und das Ganze aufgrund dieser Entscheidung, das heißt, man weiß in Brüssel ganz genau oder man weiß zumindest in Budapest und Bratislava, wo es ja doch noch vernünftigere Stimmen gibt, wenn wir das machen, dann haben wir eine rote Linie überschritten und dann ist der Krieg fast nur noch eine Frage der Zeit.
Diesen Eindruck konnten Beobachter zuletzt auch in Moskau gewinnen. vor allem am Mittwoch bei einer Rede von Präsident Wladimir Putin vor dem Verteidigungsministerium. Putin sprach von Europäern, die vom Zerfall Russlands profitieren wollten. Aus dem Kontext wurde deutlich, gemeint waren offenbar vor allem Deutschland und Polen. Dabei verwendete er den Begriff «Europäische Pazwinike». Westliche Medien übersetzten dies als «europäische Schweine», die vulgärste von mehreren möglichen Übersetzungen. Zugleich verwies Putin auf den Ausbau der Nuklearwaffen. Russland sei anderen Atommächten überlegen. Eine gemeinsame Zukunft mit Europa sei vom Westen abgelehnt worden und nun auch nicht mehr anzustreben.
Unmittelbar nach dem Zerfall der Sowjetunion schien es uns, als würden wir sehr schnell Mitglied der sogenannten zivilisierten Familie der europäischen Völker werden. Überhaupt der zivilisierten westlichen Familie. Heute stellt sich heraus, dass es dort keinerlei Zivilisation gibt, sondern nur durchgehende Degeneration. Aber das ist nicht der Punkt. Damals schien es etwas Gutes zu sein. Und wir glaubten, wir würden ein vollwertiger, gleichberechtigter Teil dieser Familie werden. Nichts davon ist geschehen, verstehen Sie? Nichts davon. Wir sind kein gleichberechtigter Teil dieser Familie geworden.
Martin, ist das, was hier aus Putin spricht, eher Aggression oder Verbitterung?
Also Verbitterung ist es ganz sicher, aber das erleben wir in den letzten Jahren schon immer. Trotzdem wurde nie so scharf gesprochen. Insofern ja, das ist Aggression. Und ich hatte den Eindruck in den letzten Tagen, dass was wir aus Moskau hören, da wird nicht mehr aktuelle Politik formuliert, also immer noch verschiedene Möglichkeiten, sondern da werden die Geschichtsbücher vorgeschrieben. Da wird jetzt diktiert, wer an dem Krieg, der bereits begonnen hat, den die Leser der Geschichtsbücher bereits mit ihrem Ende kennen, wer den begonnen hat, wer daran schuld war. Also es geht hier um das Vermächtnis und damit um die Unausweichlichkeit. Schauen wir uns das an. Da wird eine ganz harte Gegnerbeschreibung verwendet, also degeneriert, Schweine. Ja, man kann das vielleicht auch anders übersetzen, aber letztlich ist es so gemeint. Es wird Furcht gesehen. In den letzten Tagen wurden mal wieder Napoleon und Hitler bemüht, also die beiden, die die Invasion in Russland bzw. in der Sowjetunion vorangetrieben haben. Natürlich geht es da um Gebietsansprüche, das ganze Bild wird gemalt. Ja, hier redet jemand im Grunde über einen Krieg, der aus seiner Sicht bereits begonnen hat.
Bedeutet das, Putin hält einen Krieg mit dem Westen für unausweichlich und würde er auch im Zweifel ihn selbst beginnen, wenn er den Zeitpunkt für günstig hält?
Für unausweichlich scheint er ihn tatsächlich zu halten. Die Frage ist, will er ihn selber beginnen? Das halte ich durchaus für möglich. Oder geht er davon aus, dass der Westen ihn auf jeden Fall beginnt und er dann nur noch reagieren muss? Das ist eine Frage, die erscheint offen. Beide Seiten schaukeln sich ganz massiv hoch. Wir haben eine Situation wie zum Beispiel 1914, wo manche Leute dachten, ja, das ist jetzt eine Polizeiaktion Österreich-Ungarns in Serbien nach dem Mord am österreichischen Thronfolger. Und plötzlich war man in der Situation eines Weltkrieges und das wollte dann irgendwie keiner gewesen sein. Eine ähnliche, eine vergleichbare Situation wie vor dem Ersten Weltkrieg erleben wir im Moment. Das heißt, bereits der kleinste Fehler könnte zu einer Überreaktion, zu einer totalen Eskalation führen auf russischer wie auf EU-europäischer beziehungsweise NATO-Seite. Aber richtig ist auch, wenn der erste Schuss noch nicht gefallen ist, kann der Krieg auch noch verhindert werden. Und das wäre jetzt natürlich die Aufgabe einer Friedensbewegung, zu sagen, wir müssen erstmal verbal abrüsten und wir müssen bestimmte Eskalationsschritte und Signale, wie beispielsweise die Wehrpflicht, ich glaube, wir kommen gleich noch dazu, oder wie diese eigenartigen Wunschtraum des Westens nach einer multinationalen Truppe in der Ukraine, die natürlich eine Kriegstruppe wären, wir müssen das jetzt verhindern.
Auch im Westen wird der Ton schärfer. Vor wenigen Tagen einigten sich 12 EU-Staaten auf eine multinationale Truppe für die Ukraine, wenn auch erst nach einem Waffenstillstand. Auch die Bundeswehr wäre beteiligt. Die Meinung der Deutschen ist dabei klar. Im Sommer lehnten 56% einen Bundeswehreinsatz in der Ukraine ab. 28% waren dafür. Besonders hoch war die Zustimmung bei den Grünen. Dort sprachen sich 53% für einen Einsatz aus. Überschattet wird die Debatte zunehmend von der Wiedereinführung der Wehrpflicht. Auch bei der Regierungserklärung von Friedrich Merz am Mittwoch im Bundestag. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla warf dem Kanzler vor, einen Kriegsgrund herbeiführen zu wollen.
Ihnen geht es nicht um die Landesverteidigung. Es besteht zu befürchten, dass Sie mit Ihrer Politik auf Sicht einen Spannungsfall initiieren oder initiieren wollen, um die Wehrdienstleistungen in der Ukraine einzusetzen. Wir vertrauen Ihnen unsere Kinder nicht an.
Martin, am Freitag stimmt der Bundesrat über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ab. Welche Ergebnisse sind zu erwarten?
Das wird das entscheidende Datum sein. Im Bundestag hatten wir die Entscheidung ja noch. Jetzt können die Länder, man muss genauer sagen, die Landesregierungen, denn nur sie sind im Bundesrat vertreten, diese Wiedereinführung der Wehrpflicht und damit den Schritt in den Krieg noch verhindern. Im Bundesrat ist es so, die Mehrzahl aller Stimmen muss erreicht sein, also nicht nur mehr Ja- als Nein-Stimmen. Das bedeutet, eine Enthaltung ist wie eine Nein-Stimme. Und die Enthaltung, das ist das übliche Verfahren, wenn sich Koalitionen nicht einigen können. Jetzt haben wir zwei Gruppen von Ländern, in deren Regierungen Parteien vertreten sind, die im Bundestag mit Nein gestimmt haben. Das sind die Länder, die von den Grünen oder von der Linken mitregiert werden. Und wir haben die beiden Länder, in denen das BSW in der Landesregierung sitzt, das ja nicht im Bundestag vertreten ist. Das BSW hat schon angekündigt, sie werden nicht mit Ja stimmen, heißt Enthaltung. Bei der Linken, ehrlich gesagt, wenn die Linke in dieser Situation für die Wehrpflicht stimmt, das wäre so, als würde die AfD für offene Grenzen stimmen. Das können sie im Grunde nicht machen. Es wird also am Ende bei den Grünen hängen. Die wollten nicht mit Friedrich Merz stimmen im Bundestag. Aber du hast ja selber eben referiert, wie ihre eigenen Anhänger eigentlich nur darauf warten, in die Ukraine marschieren zu können. Das ist jetzt die Sache der Grünen. Reißen Sie Deutschland in einen potenziellen Atom- und Weltkrieg oder besinnen Sie sich im letzten Moment und enthalten sich zumindest? Ich bin da persönlich nicht sehr optimistisch.
In der Schweiz spielt sich derzeit ein stiller Skandal ab. Erstmals hat die Europäische Union einen Schweizer Staatsbürger sanktioniert wegen angeblicher Verbreitung prorussischer Kriegsnarrative und Desinformation. Betroffen ist Jacques Beau. Er war nicht nur Oberst des Nachrichtendienstes der Armee, sondern auch 5 Jahre NATO-Berater und UNO-Nachrichtendienstchef während einer Mission im Sudan. Brüssel begründet die Sanktionen schriftlich mit der Verbreitung von Anti-NATO-Desinformation, die der Ukraine schade. Die Schweiz selbst erlässt keine Sanktionen gegen Beau, stellt sich der Maßnahme aber auch nicht entgegen. Auf 1 fragte bei dem Schweizer Parlamentsparteien nach. Die konservative SVP, die größte Partei des Landes, teilte mit, zu den Sanktionen nicht Stellung zu beziehen. Die übrigen Parteien ließen unsere Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Kritiker warnen nun vor einem gefährlichen Präzedenzfall. Denn unter ähnlichem Vorwand könnte die EU künftig weitere Schweizer Staatsbürger sanktionieren. Am Mittwoch eröffnete die Bundesregierung in Berlin das gemeinsame Drohnenabwehrzentrum GDAZ von Bund und Ländern. Offiziell reagierte man damit auf die vermeintliche Bedrohung durch russische Spionagedrohnen. Künftig werden dort Kräfte von Bundes- und Landespolizei, Bundeskriminalamt und Bundeswehr gebündelt. Es ist eine bislang einmalige Verschmelzung der Sicherheitsinfrastruktur. Doch neben der Abwehr von Drohnen rückt ein weiterer Schwerpunkt in den Fokus: die Entwicklung und Erprobung eigener Drohnen. Das Bundesinnenministerium beschreibt dieses Feld mit den Worten: Das GDAZ verfolgt eine technologieoffene und zukunftsorientierte Beschaffungs- und Entwicklungsstrategie. Zudem werde sich das Zentrum intensiv mit Partnerinstitutionen und Forschungseinrichtungen vernetzen. Kritiker warnen, die aktuelle Drohnenpanik könne als Vorwand dienen, um eigene Drohnensysteme voranzutreiben, womöglich auch für militärische Zwecke. Ob in Brüssel, Washington oder Moskau, alle Welt spricht vom Krieg. Doch wer spricht eigentlich vom Frieden? Sie, verehrte Zuschauer, können sich sicher sein, dass bei uns stets pazifistische Stimmen zu Wort kommen werden, jedenfalls solange es uns ihre Unterstützung ermöglicht. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Buchstäblich auf die falsche Bahn geraten ist ein ICE in Niedersachsen. Am Montag um 6.43 Uhr erwarteten die Fahrgäste die Ankunft des Zuges. Doch dieser war einfach nicht da. der Auswahl wurde von der Deutschen Bahn öffentlich nicht begründet. Das Portal News erfuhr aber durch einen Mitarbeiter, dass intern eine Fehlleitung des Zuges als Grund für die Verspätung angegeben wurde. Denn vom Sonntag auf Montag erfolgte eine umfassende Fahrplanänderung im Fernverkehr. Diese wurde von den zuständigen Angestellten offenbar verpasst und der ICE auf die alte Route geleitet. Im Netz wird allerdings bereits gespottet, dass auch ohne die peinliche Verwechslung eine pünktliche Abfahrt des Zuges keinesfalls garantiert gewesen wäre. Der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, Stefan Kramer, musste eine juristische Niederlage einstecken. Das Verwaltungsgericht Weimar entschied mit Urteil vom heutigen Donnerstag, dass Kramer mit verschiedenen Äußerungen im Landtagswahlkampf 2024 gegen das staatliche Neutralitätsgebot verstoßen habe. Unter anderem hatte Kramer geäußert, dass die AfD keine politischen Alternativen biete und über keine ernstzunehmende Programmatik verfüge. Nach Ansicht der Richter handelte der Geheimdienstchef damit klar rechtswidrig. Die Äußerungen würden als rein politische Wertungen nicht in den Zuständigkeitsbereich des Verfassungsschutzes fallen. Sascha Schlösser, der justizpolitische Sprecher der AfD-Fraktion in Thüringen, erklärte dazu, Zitat, ein Behördenleiter, der in dieser Weise Wahlkampf gegen die Opposition betreibt, ist untragbar. Politische Konsequenzen folgen aus dem Urteil allerdings nicht. Österreichs ÖVP-Integrationsministerin Claudia Plakholm und Meinungsforscher Peter Hayek stellten heute bei einer Pressekonferenz die Ergebnisse des aktuellen Integrationsbarometers vor, mit einer verheerenden Bilanz für die etablierte Integrations- und Migrationspolitik. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer war vor Ort und hat die Ministerin mit einem jahrzehntelangen Versagen ihrer eigenen Partei konfrontiert.
Hier im Bundeskanzleramt hat ÖVP-Integrationsministerin Claudia Plakholm heute die Ergebnisse des aktuellen Integrationsbarometers vorgestellt. Diese sind verheerend. Immer mehr Österreicher fühlen sich in ihrem eigenen Land unsicher. Das Zusammenleben mit Asylanten, Migranten und Muslimen wird mehrheitlich als negativ wahrgenommen. Und 2/3 sind der Meinung, dass Österreich den Zustrom von Zuwanderern nicht gut bewältigen kann. Doch das ist noch nicht alles. 72% sind überhaupt der Meinung, dass die Integration insgesamt nicht funktioniert und immerhin 1/3 findet, dass die Schwierigkeiten in diesem Bereich in den letzten 12 Monaten noch gewachsen sind. Also eine verheerende Bilanz für die Integrationsministerin und ihre Partei, die immerhin seit der Jahrtausendwende fast durchgängig den Innenminister stellt. Genau mit diesem Versagen habe ich Sie bei der heutigen Pressekonferenz konfrontiert.
Und sind diese Zahlen nicht auch ein Beleg für das Versagen Ihrer eigenen Partei im Bereich Zuwanderung, Integration? Und wenn nicht, warum nicht?
Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir deutlicher werden. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert in diesen letzten Jahren. Aber ich glaube, diese konsequente Einforderung von Integration auf diesen 3 Säulen Deutsch, Arbeit und Werte, das erwarten sich die Österreicherinnen und Österreicher. Und wir haben es auch als Erwartung für diese Regierungszusammenarbeit ganz konkret festgelegt. Und das war auch in keiner anderen Regierungszusammenarbeit in der Vergangenheit möglich. Es war ja jetzt doch immer in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein sehr bunter Blumenstrauß an politisch Verantwortlichen, an politischen Mehrheiten, die der Nationalrat und die österreichische Bundesregierung hier auch gestellt hat.
Der eigentlichen Frage nach der politischen Verantwortung der österreichischen Volkspartei ist sie damit ausgewichen. Doch die Ergebnisse des Barometers sprechen ohnehin eine deutliche Sprache. Die Österreicher erklären nicht nur die Migrationspolitik, sondern auch das Konzept der Integration insgesamt für gescheitert und verlangen nach Alternativen. Gerne hätte ich die Ministerin vor diesem Hintergrund noch nach ihrer Position zum Konzept der Remigration befragt. Doch dazu kam es leider nicht mehr, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, wie es hieß.
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit darf ich Ihnen herzlich danken und wir sehen uns vielleicht im neuen Jahr.
Ein 41-jähriger Iraker stach in einer Hildesheimer Bar auf zwei Menschen ein. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags ermittelt. Doch zu möglichen Vorstrafen des Tatverdächtigen schweigt die niedersächsische Landesregierung. Das geht aus einer Antwort des SPD-geführten Innenministeriums auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Stefan Bothe hervor. Zur Begründung verweist das Innenressort auf das Recht des Tatverdächtigen auf informationelle Selbstbestimmung. Wörtlich heißt es in der Antwort, denn insbesondere Erkenntnisse zu Vorstrafen können zu einer Individualisierung der betroffenen Person führen. Für Kritiker wirft das Fragen auf. Wie soll es in einem Bundesland mit 8 Millionen Einwohnern möglich sein, eine Einzelperson allein anhand von Vorstrafen zu identifizieren? Für Bothe lässt die Antwort nur einen Schluss zu. Er sagt, Zitat, abenteuerlich ist die Begründung. Die Auskunft über Vorstrafen muss so bemerkenswert sein, dass sie zu einer Individualisierung der betroffenen Personen führen könne. Am heutigen Donnerstag fand am Landgericht Freiburg erneut ein Verfahren gegen Pfarrer Lothar Mack statt. Ihm wird das Abhalten verbotener Versammlungen während der Corona-Zeit vorgeworfen. Denn während einer kurzfristig verbotenen Großdemo in Freiburg hatte er versucht, eine Predigt abzuhalten, was ihm aber polizeilich untersagt wurde. Laut eigener Aussage sei er nicht von den verunsicherten Menschen gewichen. Anschließend habe er sich bei einer Polizeisperre mit einem Megafon an beide Seiten gewandt, um die Lage zu entschärfen. Das führte zu einem weiteren Vorwurf der Leitung einer illegalen Versammlung. Doch schon zuvor hatte sich der Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche Ärger mit der Obrigkeit eingehandelt, mit seiner Kritik an den Covid-Maßnahmen. Bereits im Frühjahr 2020 hatte er die Kirchen aufgefordert, sich nicht mehr als, Zitat, willige Vollstrecker einer zwielichtigen Politik zu betätigen, worauf sich die Landeskirche Aargau von ihm trennte. Seither ist Lothar Mack freiberuflich tätig. Das Ergebnis des heutigen Verfahrens lag bis zu unserem Redaktionsschluss noch nicht vor. Der am Dienstag präsentierte Corona-Evaluierungsbericht der niederösterreichischen Landesregierung fällt ein vernichtendes Urteil über die Maßnahmenpolitik der Bundesregierung. Auf 1 hat berichtet. Das Fazit, Maßnahmen wie Masken und Impfpflicht, Schulschließungen und Massentests hätten nicht nur mehr Schaden als Nutzen gebracht, sondern auch massive wirtschaftliche Probleme verursacht. Im Interview mit Auf 1 erklärte der für den Bericht zuständige FPÖ-Landesrat Martin Antauer, ob nun auch politische Konsequenzen folgen sollten.
Ja, ganz ehrlich, es muss politische Folgen nach sich ziehen. Also das, was die Bundesregierung hier mit den Leuten aufgeführt hat, mit den Menschen in Österreich, das ist unfassbar. Das Wegsperren, die sozialen Kontakte, die hier nicht mehr stattfinden durften, die Impfschäden natürlich auch, die muss man auch erwähnen. Und natürlich, das hat alles einen Rattenschwanz mit sich gezogen. Das ganze Gesundheitssystem leidet jetzt darunter, das, was da passiert ist. Also hier sollte die Bundesregierung oder muss die Bundesregierung handeln und soll sich auch diesen Bericht einmal zu Gemüte führen.
Auch der Arzt Dr. Hannes Strasser, der maßgeblich an der Erstellung des Berichts beteiligt war, äußerte sich gegenüber auf 1. Er erläutert, welche zentrale Frage sich nach der Evaluierung stellt und wie der nächste Schritt für eine umfassende Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen aussehen muss.
Die Politik hat Entscheidungen getroffen ohne oder gegen besseren Wissens. Und die Frage, die ich mir stelle, als Arzt vor allem ist, warum ist das passiert? Warum ist diese Corona-Politik so gemacht worden, wie sie gemacht worden? Obwohl sie faktenwidrig war, obwohl sie ohne Evidenz war, obwohl sie gegen wissenschaftliche Daten war. Trotzdem hat man das 5 Jahre lang durchgezogen. Und die Frage, die sich stellt mir, ist, warum? Da muss es einen Grund dafür geben. Und das ist die spannende Frage. Und das ist meiner Meinung nach die Frage, die sich auch in Zukunft ein Corona-Untersuchung auszustellen muss. Da wird man die Regierungsmitglieder und die Regierung fragen müssen, warum sie das alles gemacht haben. Warum?
Die vollständigen Interviews mit FPÖ-Landesrat Martin Antauer und Dr. Hannes Strasser sehen Sie unter www.auf1.tv. An den US-Zöllen gegen große Teile der Weltwirtschaft scheiden sich die Geister. Washington betont, damit den heimischen Markt schützen zu wollen. Doch vor allem die europäische Exportwirtschaft leidet unter stark gestiegenen Kosten. Der EU-Abgeordnete Petre Bistron von der AfD war jüngst in den USA. Dort sprach er mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Sein Fazit: US-Präsident Donald Trump verfolgt mit seiner Zollpolitik ein weiteres Ziel. Eines, das Europa nicht gefallen dürfte.
Er will vor allem die Unternehmen aus dem Ausland dazu animieren, mitunter auch durch Androhung von Gewalt, also von den Zöllen, in die USA zu übersiedeln. Ja, er spielt für heimisches Publikum. Er hat die Wahl gewonnen mit dem Versprechen America First. Und da gilt es ja aus seiner Sicht erstmal, die Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten zu schaffen und den Unternehmen A, Incentives zu geben, damit sie nach Amerika gehen, und B, sie eben dazu auch ein bisschen zu zwingen, indem er sagt, ja, wenn ihr das nicht macht, dann werden eure Ware so verzollt, dass sie nicht mehr konkurrenzfähig sind.
Wo Petre Bistron politische Gemeinsamkeiten mit der Trump-Administration sieht, erfahren Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. In Österreich sorgt eine brisante Recherche des ORF für Aufsehen. Obwohl die alte Politikerpension bereits 1997 abgeschafft wurde, kostet sie Bund und Länder immer noch über 40 Millionen Euro jährlich. Insgesamt 462 ehemalige Spitzenpolitiker beziehen weiterhin Ruhebezüge aus dem alten System, ermöglicht durch Übergangsregelungen und spätere Anrechnungen. Besonders profitieren frühere Mandatare von SPÖ und ÖVP, die den Großteil der Bezieher stellen. Zu den prominentesten Namen zählen die beiden Ex-Bundeskanzler der SPÖ, Werner Faymann und Alfred Gusenbauer, der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl, ebenso von der SPÖ, sowie frühere ÖVP-Größen wie Wolfgang Schüssel und Erwin Pröll. Brisant: im Schnitt liegen die Bezüge ehemaliger Regierungsmitglieder bei über 150.000 Euro pro Jahr. 29 Altpolitiker kassieren sogar doppelt. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer kommentiert: während der Bevölkerung Sparmaßnahmen, Pensionseinschnitte und Budgetdisziplin abverlangt werden, fließen Millionen an ein längst abgeschafftes Privileg. Das ist ein Hohn. Kritische Kunst ist eine Seltenheit. Doch aktuell findet in der Berliner Musikbrauerei die dreitägige Ausstellung »Wem gehört die Welt?« der Internationalen Agentur für Freiheit statt. Die Eröffnungsrede der alternativen Kunstausstellung leitete der Publizist Kevan Sufis-Yavaş mit den Worten ein: »Wann wird Kunst laut?« Denn während der Corona-Zeit etwa schwieg der Großteil der Szene nicht nur, sondern förderte auch noch aktiv die Impfkampagne. Doch warum kommt von den meisten Künstlern keine Kritik am herrschenden Establishment? Das hat auf 1 Kevan Sufis-Yavaş am Rande der Veranstaltung gefragt, heute im Interview des Tages.
Ja, kürzlich erst in Prag beim AWEF bei uns zu Gast. Jetzt hier auf der Kunstausstellung, hier haben wir Kevan Sufis-Yavaş. Sie haben gerade vorhin die Frage gestellt in Ihrer Eröffnungsrede: wann wird Kunst endlich laut? Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür, dass die Kunst oder Künstler sich zurückhalten? Sie hatten es ja vorhin angesprochen, während des Vietnamkrieges hat man schon Kritik geäußert, aber während Corona und während der jetzigen drohenden Kriegsgefahr schweigen sie alle. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Na, ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir es heute mit einer breiten Kunstszene zu tun haben, die gefördert wird. Und zwar vom Staat oder vom NGO-Komplex, wie das ja jetzt neudeutsch heißt. Und wenn man da am Tropf hängt, dann überlegt man sich schon, wie kritisch man gegenüber denen sein kann, die das finanzieren. Und das ist doch eine gewisse Mauer im Kopf, die da entsteht. Und deswegen, es gäbe ja jede Menge Narrative, die man kritisieren oder zumindest hinterfragen könnte. Aber wenn das alles staatliche Narrative sind, dann bedeutet das möglicherweise, dass die Förderung dann nicht mehr da ist. Und die Frage ist, ob man auf dem freien Markt tatsächlich dann überleben kann oder so leben, wie man es bisher gewohnt war als Staatskünstler. Und das wird der Grund sein, aber viele sagen, ich kann mir das nicht leisten. Das ist aber auch kein Künstler mehr, ist irgendwas anderes.
Die Kunstausstellung steht auch unter dem Motto: wem gehört die Welt? Wem gehört aktuell die Welt und wem sollte die Welt eigentlich gehören?
Die Welt gehört jedem, der auf dieser Welt lebt. Die Besitzverhältnisse in diesen Systemen, in diesen Ismen sind natürlich immer so, dass sie kapitalorientiert sind. Aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass denen, die das meiste Geld haben, die Welt gehört. Davon kann man sich mal trennen. Man würde ein Schiffbruch erleiden und käme auf eine einsame Insel, dann würde es keine Rolle mehr spielen, wer dort der Reichste wäre. Wer sie nicht einbringen kann, hat ein Problem. Und ich glaube, dass wir jetzt auch gerade sehen mit der ganzen KI-Entwicklung, dass Geld ja auch keine große Rolle mehr spielen wird, weil wir ja Lohn und Arbeit entkoppeln. Wir brauchen ja die meisten Menschen nicht mehr. Von daher können wir uns immer der philosophischen Frage wieder widmen, was soll das Leben eigentlich? Was soll das Mensch dann eigentlich? Ist der Mensch eigentlich ein Wesen, was auf Ökonomie getrimmt wird? Ist der Mensch effizient? Weil eigentlich ist er nur ein CO2-Emittent. Also was soll das eigentlich? Und ja, ich glaube, dass wir nicht immer vor dem Fernseher sitzen sollten und gucken, was der Staat uns für Narrative anbietet, sagen, das, was von dort kommt, ist sowieso immer furchtbar langweilig und der Blick von oben auf uns herab interessiert mich nicht mehr. Ich glaube, wir sollten anfangen, die Welt wieder selber zu interpretieren. Dann gehört sie auch uns. Sie muss uns erstmal in den Köpfen und in den Gedanken gehören. Wer aber die ganze Zeit vor Social-Media-Geräten gehört, wo die Social-Media-Systeme auch nicht ihm gehören, der darf sich nicht wundern, dass er nicht auf eigene Gedanken kommt.
Kommen wir nochmal zurück zu den Künstlern, die gerade nicht laut sind. Sie hatten die KI schon angesprochen. Könnte die KI eventuell, ich meine, sie ist vielleicht Fluch und Segen zugleich, könnte sie aber auch ein Segen für uns sein, oder für die Menschen, dass sie wieder anfangen nachzudenken, weil die KI ist ja auch in einer, oder hat ja die Möglichkeit, mittlerweile auch Künstler oder Kunstprodukte zu erzeugen. Und irgendwann ist der Künstler vielleicht überflüssig. Könnte das vielleicht dazu führen, dass auch Künstler wieder anfangen zu überlegen?
Naja, man muss mal klar erklären, was KI eigentlich ist. KI ist ja nicht wirklich Intelligenz. KI ist ein System, das nur deswegen funktioniert, weil im Vorfeld alles, was an menschlicher Leistung da war, was gebracht wurde an Kultur, an Wissen, an Kunst, geklaut wurde, in diesen riesen Arbeitsspeicher kommen und entsprechende Algorithmen bedienen sich jetzt daraus. Im Grunde ist das ein einziges Sampling, ohne die Copyright-Rechte zu haben an all diesen Werken. Wenn wir jetzt als Menschen, als Künstler gegen diesen Superkünstler, Superphilosophen antreten, dann können wir nur verlieren, weil das ist nichts Eigenes. Also eigentlich müssten Sie diejenigen, die KI anbieten, die Frage stellen lassen, sag mal, das, was ihr da habt, woher ist das? Ja, die Frage wird ja vermieden. Wer kontrolliert KI? Ich habe ja meine Gespräche mit KI geführt, ja, und habe ja dann festgestellt, ab irgendwann macht es Klick und KI gibt nicht mehr die intelligenten Antworten, sondern die, die dich abspeisen lassen sollen. Also von daher sage ich, die Zukunft kann nur funktionieren mit allen digitalen Geräten, die wir haben, wenn wir uns wieder analoge Räumlichkeiten erstreiten. Wenn man dem Globalismus etwas entgegensetzen will, dann kann es nur auf lokaler Ebene sein. Die Zukunft wird meiner Meinung nach auch in Zentren stattfinden, die wir uns erkämpfen, die wir verteidigen, die analog sind, die lokal sind und die autonom sind, wo ich das Recht auf Privatsphäre habe und nicht, dass alles, was ich mache, zu Daten führt, die ökonomisch verwertbar werden. Ich habe das Recht, unbeobachtet zu sein, unbehelligt zu sein, unverwertet zu sein. Und das könnte auch ein Kunstprojekt dieses Einzelnen sein. Danke KI, danke Kamera, danke Telefon. Ich brauche das nicht. Und da kann man ja mal anfangen, indem man sagt, am Wochenende mal keine digitalen Endgeräte. Das ist natürlich total bequem, ne? Aber das heißt, wir füttern diese Maschine auch. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass KI geschaffen wurde, damit es allen Menschen besser geht. KI wurde geschaffen, damit ganz oben, ganz wenige immer mehr Menschen zu überflüssig erklären können. Das ist also eine Falle. So, das ist ganz klar und von daher ist ganz nett, aber das ist eher ein Albtraum.
Vielleicht nochmal zum Thema Krieg. Jetzt hatten wir vor 14 Tagen die ersten Demos gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ist es für Sie ein Hoffnungsschimmer, dass die Menschen doch langsam anfangen, drüber nachzudenken, über das Thema Krieg?
Ich habe das selber in dem Kommentar verarbeitet. Ich finde das sehr gut. Ich glaube, wir sollten auch mal das feiern und das emporheben, was wir in der Widerstandsbewegung, Friedensbewegung sehr schmalbandig geleistet haben, auch bei Corona. Ich glaube, dass wir die nicht etablierten Medienmacher und Künstler die Impfpflicht verhindert haben. Darauf kann man Rücksicht nehmen. Das kann man auch feiern. Ich glaube, dass knapp 15-20% damals im Widerstand waren. Das ist deutlich mehr wie bei der Resistance. Und diese Leute sind für diesen übergriffigen Staat für alle Zeit verloren. Die sind aufgewacht. Viele ja schon viel früher beim 11. September oder so. Aber viele, die bis dato an den Staat geglaubt haben, die machen das schon. Ist so ein bisschen, das klappt schon. ZDF-Kochsendung vorbereitet. Die haben gesagt, irgendwas stimmt ja nicht. Und die kriegst du nicht mehr zurück.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.